Frauen an die Macht, das ist das Thema von dieser Woche. Und das Thema haben wir gewählt, nicht nur, weil Muttertag in dieser Woche ist. Der ist dann am 9. Mai, am Sonntag. Also tragt euch das fett in die Agenda ein. Bringt ein Blümchen vorbei, sagt noch einmal Danke für alles. Aber es liegt nicht an dem. Es liegt auch nicht daran, dass sie schöne Geschlecht sind, sondern vielmehr, dass es sehr viel Mut braucht, dass sie sehr viel Gegenwind erfahren und mit Vorurteilen kämpfen, wenn man als Frau im Fußball bestehen. Dabei spielen sie aber noch grossartigen Fußball und gewisse Leute an dem Tisch haben das sogar müssen am eigenen Leib erfahren. Wir machen aus denen Top 3, aus diesen Fußballerinnen, die jeder Fußballfan kennen sollte. Und natürlich, wie jede Woche, schauen wir auch wieder zurück, gibt es einen detaillierten Rückblick auf die letzte Runde von der Super League. Ja, das Programm ist pitchepacke voll. Ich wünsche euch ganz viel Spass bei dieser Episode und let's go. Ja, Herren, freut mich euch, wieder zu begrüßen.
Ja, ja, da bin ich.
Ja, ich sehe gerade, wo ist da der Dritte im Bund? Ich sehe da.
Ich hätte es können schwören. Gell, wir sind nämlich schon drei gewesen. Ja, ich weiss, also, vielleicht liegt es am Bier oder am Meer oder am Bier im Meer. Aber irgendwie bin ich so ein bisschen überzeugt, wir sind damals das Dritte gewesen, aber irgendwie hocken wir nur das Zweite da.
Ja, ich sehe es. Nein, natürlich. Fabio hat sich natürlich standesgemäß und frühzeitig abgemeldet. Es hat nicht ins Backlight und wir sind ja alle froh, dass es nicht der Coronavirus ist. Aber er hat sich nicht in der Lage gefühlt, mit uns am Stammtisch zu hocken. Vielleicht hat er auch Angst.
Willst du uns nicht anstecken?
Ja, genau. Das ist das eine. Aber ich hatte auch Angst vor ein, zwei Aussagen, die er letzte Woche gemacht hat, die ich schon notiert habe, wo wir jetzt vielleicht wieder zurückkommen, das Boomerang. Aber
ja, die schmeißen wir jetzt so um die Ohren. Da kann er sich nicht wehren.
Das genau, ist das ist immer einfach.
Ja, gut, auf jeden Fall gute Besserung, Fabio.
Absolut. Bis nächste Woche für dich.
Ja, unbedingt.
Aber aus Zweite bringen wir das Ganze durch.
Absolut.
Und ich glaube, wir fangen gerade mit dem Moment von der Woche von dir an, Oli.
Ja, mein Moment von der Woche ist so ein bisschen wochenübergreifend mal wieder, aber ich habe jetzt angefangen mit dem Bildli sammeln für das kommende Gross-Event. Und wir alle, nicht wir alle, aber ich bin auf jeden Fall so aufgewachsen mit Panini-Bildli und ganz viele draussen wahrscheinlich auch. Und es ist eine von meinen ersten Erinnerungen, wenn ich ehrlich bin, so Panini-Bildli sammeln. Und das ist amigs ein riesen Highlight gewesen. Und du hast den letzten Rappen noch zusammengekratzt, dass du nochmal so ein Päckchen hast können leisten und nachher täuscheln natürlich auf dem Pausenplatz. Und irgendeinmal bist du mal so in das Alter reingekommen, wo du hast können leisten, mal so eine ganze Packung oder eine ganze Schachtel einfach so zu kaufen am Kiosk oder irgendwie zu bestellen. Und das ist schon recht geil gewesen. Aber ich finde, mit Panini ist es so ein bisschen wie mit der FIFA oder mit der UEFA. Irgendwie, vieles ist irgendwie nicht mehr so geil. Es hat irgendwie immer mehr Bildchen und irgendwie immer weniger, also ja, keine Ahnung. Mir sagt es einfach nicht so zu oder immer weniger zu. Und ich habe eine geile Alternative gefunden und ich weiss, Adi, du kennst die auch. Du bist sogar schon vor mir auf diesen Zug aufgesprungen. Und zwar reden wir von Jutti-Heftli. Jutti-Heftli sind auch Bilder, vielleicht habt ihr schon gehört von dem, ich finde es unglaublich geil, sind auch Bilder, es gibt sie schon seit ein paar Turnier, WMs und EMs, wo aber von Künstlern gemalt oder dargestellt worden sind. Und so hat jedes Team, ich glaube, es ist immer noch so, oder, dass jedes Team hat einen Künstler. Und, von dem her, und das ist von dem her unglaublich cool und kreativ, was da so zusammengekommen ist. Und, man kann sie bestellen auf jutiheft.li, um jetzt da einfach sympathischerweise auch noch schnell ein bisschen Werbung zu machen. Oder ihr könnt sie einfach mal schnell anschauen. Ich finde es eine recht geile Alternative zu Panini, um dem Sammeln gleich nicht so ganz, wie soll ich sagen, dass man das gleich noch mitnehmen kann, auch wenn man Panini vielleicht nicht ganz so cool findet.
Ja, das Jahr ist, glaube ich, kann man sogar auswählen, ja, wenn man es einkleben
möchte. Du kennst es, Adi, oder?
Ja, ich kenne es, ja.
Sorry, ich habe dich da gerade auf Stumm gestellt, ich habe dich gar nicht
sehr
gehört.
Schön.
Das ist glaube ich so, dass man sich darf entscheiden, wie man es einkleben will, ob man es nach Künstler einklebt oder nach Team. Ich glaube, das Jahr ist es jetzt das erste Mal so, dass nicht das ganze Team vom gleichen Künstler gemalt worden ist.
Ja.
Aber es ist noch recht cool. Das Einzige, wo ein bisschen ein Wehrwurztropfen ist, das Jahr für mich, ist, vor zwei Jahren ist das, glaube ich, gewesen, hat es in Luzern eine recht grosse Vernissage gegeben, wo ich schon gewesen bin. Wenn man das vorgängig schon ein bisschen bestellt, kann man dort ein bisschen Specials noch dazu bestellen. Da ist der Benny National dabei gewesen und hat das Ganze kommentiert und, die Bildchen, ja, präsentiert auch. Das Jahr wär wieder so etwas geplant gewesen, also eigentlich schon letztes Jahr und leider ist jetzt das ins Wasser gefallen. Aber ja, eingeklebt habe ich schon viel. Ich hoffe, wir können in dem Fall dann mal ein bisschen täuscheln. Viel Doppelte habe ich noch nicht, muss ich sagen, aber
ja, bei mir geht es eben auch erst geht's gerade los in dieser Woche, ja. Aber ich glaube, das Schuld. Wird dann schon passieren.
Mit ja, da freue ich mich drauf.
Schwer. Ja. Was hast du für ein schönes Mitbringsel?
Ja, ich habe Dutzende von Sachen aufgeschrieben während der Woche und mich richtig gut vorbereitet. Und dann passiert eigentlich am Sonntag etwas, wo ich musste sagen, ja, das muss ich jetzt einfach reinnehmen, weil es ist einfach ein bisschen, ja, vor allem wenn ich jetzt immer von England rede, so ein bisschen der Elephant in the Room. Und das ist eigentlich ein Spiel gewesen von Manchester United gegen Liverpool, wo hat sollen stattfinden und durch Fanprotest nicht hat können stattfinden. Also die Fans haben einerseits sehr friedlich außerhalb vom Stadion demonstriert und einfach versucht, dass sie einfach allen möglichen so im Weg stehen, dass das Spiel nicht stattfinden kann. Es hat dann noch ein paar gehabt, die es einfach ein bisschen übertrieben haben, ins Stadion rein sind. Zwei Polizisten sind irgendwie noch leicht verletzt worden, glaube ich, so wie ich es gehört habe. Das müsste jetzt nicht sein und sie haben halt einfach gegen das demonstriert, was wir schon die letzten Wochen eigentlich angesprochen haben, gegen die Super League. Jetzt in dem Fall gegen die Familie Glazer, wo Manchester United gehört und einfach gesagt haben, ja, eine einfache Entschuldigung reicht halt in so einem Fall einfach nicht, weil, ja, also, mich dunkt jetzt, wenn man jetzt das anschaut, ein bisschen in Basel auch angeschaut hat, in Zürich vielleicht, um jetzt die Runde vielleicht ein bisschen vornehmen, das Volk geht wieder ein bisschen auf die Strasse für den Fußball, versucht sich es vielleicht ein bisschen wieder zurückzuholen, auch wenn ja das, ich sag's jetzt böse, vielleicht auch ein bisschen eine Utopie ist, weil es ist ja immer noch es ist halt ein grosses Business, wo vielleicht auch zu viel Geld drin ist und das kann man nicht wieder ganz zurückdrehen.
Ja, aber man zeigt vielleicht damit, hey, ganz ohne uns geht es nicht. Oder genau. Wir können mindestens noch dumm tun und wir können eure Champagner-Partys auch ein bisschen vermiesen. Und das ist in dem Moment sicher gelungen, auch wenn wir natürlich Gewalt sicher nicht befürworten hier. Aber wie du sagst, ist das, glaube ich, wirklich eher ein kleinerer Teil gewesen von dieser Aktion. Und ich bin froh, dass du das gebracht hast. Ich habe es nämlich nur ein bisschen am Rand mitbekommen im Internet und hat mich recht gewundert, was hier genau abgegangen ist.
Ja.
Auch spannend.
Ja, das war mein Highlight gewesen. Jetzt habe ich aber noch, weil wir ja eigentlich drei sind, bin ich jetzt so frech gewesen, dass wir noch ein Highlight reinnehmen oder eine Bedankung machen im Namen der Stammtisch-Trainer. Das ist für dich auch eine Überraschung. Wir haben eine kleine Spende bekommen vom Stefan. Es ist noch gut,
sind wir reich?
Ja, wir sind jetzt reich. Jetzt hören wir auf. Den Scheiß brauchen wir jetzt nicht mehr da
eine Woche jetzt. Wie immer angeschissen.
Es ist sehr schön gewesen und gut hat er noch geschrieben gehabt, weil es ist so, wir haben auf unserer Seite stammtischtrainer.ch/support. Haben wir ja Möglichkeiten, um uns zu unterstützen. Und dort hat der Stefan uns 13 Franken überwiesen. Und dann habe ich so zuerst gedacht, wieso können wir 13 Franken über und von wem? Zum Glück hat sich der Stefan dann bei mir gemeldet. Die 13 Franken ist für die 13 Premier League Goal, wo der Vinnie Jones, glaube meine Nummer 1 von letzter Woche von den Bad Boys oder von den anderen Fußball, wie wir es genannt haben, überwiesen hat. Und das ist ein grosser Dank an dieser Stelle.
Danke, Stefan. Guter Mann. Und du nimmst besser das nächste Mal einen Spieler, der ein bisschen mehr Goal macht.
Ja, sag mir, das hat eigentlich verdammt.
Nein, sehr geile Aktion. Vielen, vielen Dank. Und auch all denen sonst, die uns, sei es finanziell oder moralisch oder wie auch immer, supportet. Wir lieben euch alle.
Gut.
Und wir lieben die Super League, oder?
Richtig, die lieben wir und die analysieren wir jetzt noch. Ja, und wir starten international mit Vaduz Luzern, wo ich als erstes Spiel drin hatte. Sicher ein wichtiges Spiel für beide Teams. Luzern hat sich können absetzen gegen oben. Vaduz hat sich ein bisschen Luft verschaffen. 2-1, also 1-2 ist am Schluss aus Vaduz Sicht geworden. Ja, wie hast du das Spiel erlebt, Oli?
Ich, also, natürlich kann ich das da nicht verhehlen, dass ich als Luzerner natürlich mal Freude gehabt habe am Sieg von Luzern. Es wäre schön gewesen, wenn es ein bisschen ringer gegangen wäre. Auf der anderen Seite, wir wissen, dass Vaduz eine unglaubliche Rückrunde gespielt hat und von dem her bin ich nicht ganz so easy in das Spiel reingegangen. Also als Zuschauer natürlich. Doch einigermaßen bin ich ein bisschen angespannt gewesen und wo Luzern dann losgelegt hat wie die Feuerwehr und schnell mal dank gütiger Mithilfe von Joel Schmid 2-0 geführt hat, habe ich doch auch gefunden, okay, das könnte ein gemütlicher Abend werden. Das hat nicht allzu lange gedauert, bis Vaduz dann mit 2-1 reingekommen ist. Und mir ist dann der Fabio so ein bisschen im Ohr reingegangen, wo sein Lieblingsspruch, und ich glaube, das ist auch, wenn er mal stirbt, müssen wir ihm den auf seinen Grabstein tun. Das geht hoffentlich noch sehr, sehr lang. Es geht nichts Schlimmes als eine 2-0-Führung. Weil, also nichts Gefährlicheres. Lieber 3-1 hinten liegen als 2-0 führen. Aber, ja, es ist zum Glück eben 2-1 geblieben.
Ja, lange hast du ja nicht zurücklehnen können nach dem 0-2. Ist ja wirklich eigentlich der direkte Gegenstoss, Anstoss und der Goal. Das ist, ja, dort hat man nicht Zeit gehabt, um irgendwie noch ein Bier zu holen und das aufzutun.
Ja, jetzt ist es einfach genau so gewesen. Ich habe wirklich gefunden, so, jetzt geben wir ein Bier. Hat den Kühlschrank noch nicht offen gehabt und ist das Uhr 2-1 schon gestanden. Ich habe es gleich getrunken.
Also, was mir wieder ein bisschen aufgefallen ist, eben, du hast es kurz angesprochen gehabt, vom Schmid beim 1-0. Schon wieder sie zwei, Büchel Schmid, irgendwie einfach ein paar Missverständnisse um. Jetzt, das Mal hat es mich noch schlimmer gedacht, dass das letzte Mal gegen St. Gallen sind, ja, sie zwei gewesen. Jetzt, das Mal ist ja wirklich einfach, hätte man müssen sagen, bei St. Gallen hast du Menschen können sagen, ja, schnell ausgeführt, Überraschungseffekt. Jetzt da haben wir es einfach nicht verstanden, wieso es mir, selbst wenn du nicht miteinander redest, muss ja der Schmid einfach den Ndiaye so abdrängen, dass er dann in den Ball noch kommt, auch wenn es sehr knapp war. Oder, ja.
Ja, und ich habe es auch wieder lustig gefunden, wo die Szene durch war, wieder Hände verrühren und einander gegenseitig Vorwürfe machen. Es ist so ein bisschen, ich weiss nicht mehr, wer ist es war letzte Woche in Lugano, wo der Riesenbock geschossen hat in der Verteidigung. Auch ja, dort einfach zuerst mal einfach einen Vorwurf Richtung Goalie. Hey, irgendwo auch als Fußballer darfst du irgendwann einfach mal reinstehen, die Hand aufheben und sagen, sorry zusammen, meine Gesicht, tut mir leid, geht weiter. Ja, wie auch immer. Ja. Aber was mich noch überrascht hat in dem Spiel, also wie gesagt, nachher ist das 2-1 gekommen, der Ball komplett gegen die Laufrichtung von allen Luzerner Verteidiger gespielt. Und dann, man muss sagen, Vaduz kann richtig pressen, wenn sie hinten sind. Also das ist so gegen alle Vorurteile, die wir in dieser Saison so ein bisschen entwickelt haben gegen sie, haben sie eigentlich ein recht gutes Spiel, recht gutes Offensivspiel aufgebaut, gerade zeitweise.
Ja, in der zweiten Halbzeit war der recht umkämpft gewesen, mit sehr vielen Fouls. Ich habe kurz erst nachgeschaut, um meinen Statistikfetisch wieder zu stillen. Irgendwie. Also mit Lugano zusammen sind sie die gewesen, die an dem Spieltag am meisten Fouls begangen haben. Es hat mich nur schon beim Match schauen irgendwie gedacht, ja, da sind einige Sachen dabei gewesen. Jetzt nichts ganz grobs natürlich, aber ja.
Es ist schon. Es ist vor allem gegen Schluss recht hitzig geworden, ja, definitiv. Ja. Cicek hat ja dann noch eine riesen Chance gehabt, wo er den Ball unter die Latte runterknallt. Ja. Dort bin ich dann auch noch mal ganz schnell, hat mein Herz schnell einen Sprung gemacht.
Zum Glück die Eier vorher, aber auch nach einer Stunde, oder? Hat ja, der hätte ihn auch müssen machen, eigentlich, oder? Das wäre wieder, ja.
Was mich ehrlich gesagt ein bisschen gestört hat, ist am Schluss Luzern doch ein bisschen sehr auffällig Zeitspiel gemacht. Klar, man ist in einer Situation, wo man einfach die 3 Punkte hätte müssen haben und alles, aber eigentlich ist das nicht das, was ich als Fußballfreund sehe, egal ob es jetzt eine Mannschaft ist oder eine andere.
Also auch wenn absolut, es Zeit gibt, oder? Also eben, du bist mit den Gedanken irgendwo jemand anders als beim Spiel selber, eben ein bisschen am Vertändeln. Ist immer gefährlich, vor allem wenn du nur 1 Goal führst, aber es hat am Schluss gelangt. Also, man muss jetzt vielleicht kurz reden, Vaduz. Eben, wir reden jetzt immer von dieser grossartigen Rückrunde. Jetzt muss man aber schon sagen, letzte 4 Spiele nur 1 Punkt. 2-mal in Folge dann noch gegen Konkurrenten verloren. Also, langsam muss man sagen, ja, jetzt muss wieder etwas kommen. Also jetzt können sie sich nicht auf den, zum ersten Teil von der Rückrunde auf diesen Lorbeeren ausruhen. Das reicht jetzt
absolut, ja, das stimmt. Auch von dem her unter dem Strich sicher ein verdienter Sieg von Luzern gewesen in dem Fall. Mhm. Ja, Luzern
war das ein weg bisschen vom Abstieg jetzt. Also sieht gut aus,
ja, aber... Weil ich, ja. Also Luzern hat noch sehr ecklige Gegner, die jetzt kommen. Ja. Werden wir nachher dann auch noch ein bisschen darüber reden, zum Beispiel IB und so. Mhm. Aber ja, ich denke, es müsste jetzt wirklich mit dem Teufel zu und her gehen.
Ja, ja,
das... Gerade weil noch zwei Mannschaften dazwischen sind.
Ja.
Aber lass uns doch einmal zum zweiten Spiel, also zum nächsten Spiel gehen.
Ja, da ist auch jemand gut in Form, muss man sagen, seit dem Trainerwechsel. Das ist der FCB. Mit dem Rahmen sind 5 Spiele umgeschlagen. Ja, gegen St. Gallen 1-0 gewonnen.
Und einer ist mehr, Stocker Gabriel zusammen einfach kaltblütig.
Ja, sehr gut
also gespielt. Das auch, ist, ja. Grosses, dickes Gabriel. Ich staune immer noch, das ist ein Hurenviech.
Ja, ja, das ist ja so, ja.
Und hat einfach eben, hat auch einen Antritt und wenn der will, dann hast du das Gefühl, der bricht durch jede Hurenverteidigung durch. Aber in den letzten paar Spielen ist er einfach auch immer sehr goldrichtig gestanden, beziehungsweise hat einfach auch sehr kaltblütig auf Fehler von der gegnerischen Abwehr reagiert.
Mhm.
Ja.
Ja, Pass ist natürlich dann auch wieder grossartig vom Stocker. Also, der kann er, also, läuft er auch gut rein und macht, also, eben, der Pass ist schön gewesen, dass sie einen Doppelpass spielen dort. Und mit einem, so einem einfachen Doppelpass am Strafraum. Ja, also, solltest du dich als Verteidigung eigentlich nicht übertölpeln. Aber es hat ja eigentlich ganz anders angefangen. Also, wie man es kennt, oder? Genau. St. Gallen eigentlich viel besser am Anfang in der Startphase. Basel eigentlich komplett verschlafen, würde ich sagen, die erste halbe Stunde. Nachher hat der Stocker eigentlich noch an die Pfosten geschossen. Und dann sind sie, glaube ich, langsam ein bisschen wachgerüttelt
worden. So kurz vor der Pause sind sie dann gekommen, genau. Ja, genau.
Ja.
Und dann ist ja noch, klar, das ist jetzt eher nicht fürs Spiel entscheidend gewesen, aber der riesen Ärger vom Pausenpfiff, wo der Schiedsrichter, ich weiss leider nicht mehr, welcher das war, abpfiff hat eigentlich in der Offensivaktion innen von Basel. Verstehe ich, dass es ärgerlich ist, aber ich habe dann gleich gefunden, Frey und Gabriel, die sich dort so extrem aufregen und nachher noch gelbe Karten holen, das ist irgendwie nicht so profi-like. Ich verstehe schon, dass du mit Herzblut dabei bist, aber in dem Moment musst du auch sagen, okay, Kollege, es ist jetzt wie okay.
Ja, nein, das ist
ich habe zuerst gemeint,
du sprichst die Penalty-Szene an, wo dann keine Penalty war. Da habe ich den dafür nicht so ganz können verstehen, muss ich sagen. Also, man nimmt ja den Penalty zurück, weil der Ball über die Grundlinie hinten draussen war. Aber eben, also ich bin nicht ganz sicher gewesen, ob der Ball wirklich drüber ist. Und ich meine, aus meiner Sicht
hat man es nicht genau gesehen, stimmt.
Ja, und wenn es nicht genau gesehen ist, finde ich es komisch, dass man ihn zurücknehmen kann, oder? Weil eigentlich ist ja der, also, ja.
Ich weiss, was du meinst. Ja, zum Zurücknehmen musst du einen klaren Fehlentscheid können feststellen. Und das kannst du nicht, wenn es nicht genau gesehen ist, ja.
Ja, also eben, der Fehlentscheid ist ja eigentlich, also es ist ja eigentlich geprüft worden, irgendwie habe ich gemeint, ob es Penalty ist. Und nachher hätte ich ja müssen prüfen, ist der Ball draussen gewesen oder nicht. Und wenn es nicht gesehen ist, kannst du ihn ja nicht zurücknehmen. Und also, und dass es Penalty gewesen wäre jetzt, der hätte jetzt sicher gegeben. Aber gut, am Schluss muss man sagen, hat es zum Glück auch noch gelangt, dass man die Diskussion nicht muss führen, auch wenn der Babic das noch relativ, ja, knapp gemacht hat, in der 87. wo er das Lattenkreuz köpfelt, nach einer wirklich sehr schönen Flanke.
Voll, aber das ist, so wie ich es gesehen habe, auch dann eigentlich das einzige Aufbäumen von St. Gallen nochmal gewesen. Also St. Gallen hat es Basel nicht wirklich schwer gemacht.
Nein, also da ist auch nichts, also da ist wirklich nicht viel dabei gewesen, das ist so.
Und das ist halt, ja, St. Gallen müsste jetzt halt schon auch, ich meine, klar, sie haben jetzt gewonnen letzte Woche, wenn es mir recht ist, aber ja, also die sind schon noch ein bisschen dort unten drin. Also die haben jetzt sicher profitiert davon, dass Vaduz nicht gewonnen hat, aber dort schläft man, glaube ich, schon noch nicht so ruhig.
Ja, ist jetzt auch der einzige Sieg in den letzten 5 Spielen gewesen, dort, der letzte Woche. Mhm. Und ja, jetzt muss man schon ein bisschen schauen, dass man dranbleibt an den oberen Plätzen, aber du hast ja vorher gesagt, wie soll ich sagen, muss man ein bisschen schauen, dass man dranbleibt oder so, das ist auch bei Sio so, oder? Also da, sie sind ja noch dran, aber dort ist es vor allem wahrscheinlich ein Kampf um einen Barrageplatz. Aktuell sieht es aus, alles ist natürlich noch möglich. Ein 1-1 gegen Lausanne daheim.
Sicher unglücklich gewesen. Also unglückliches Schlussresultat.
Auch, ja.
Ich habe gefunden, Sion hat sehr munter mitgespielt.
Ja.
Also in der ersten habe ich sie sogar fast stärker gesehen gehabt und eben eigentlich überhaupt nicht wie einen klaren Absteiger. Hast du sie auch so gesehen?
Ja, also für mich ist, ich habe es ein bisschen so zusammengefasst gehabt. Mich hat es gedacht, Sion hat nicht mega viele Chancen gehabt, aber dafür sehr, sehr gute, wo sie mehr müssen daraus machen. Und Lausanne hat nicht ganz so gute und so krasse Chancen gehabt, aber sie sind einfach insgesamt ein bisschen besser und näher dran gewesen, aber eben halt auch nicht mega gefährlich. Ja, am Schluss ist der, glaube ich, trotzdem halt fair, das Unentschieden aus dem Aspekt aus, auch wenn ich muss sagen, eigentlich hat Sio da jetzt gut können 3 Punkte holen und Marco Walker ist auch relativ angefressen gewesen am Schluss, dass sie dann nicht gewonnen haben und hat auch im Interview gesagt gehabt, ja, manchmal sieht es ein bisschen aus, als wollten sie auch nicht gewinnen.
Ja, du sprichst jetzt sicher auch noch den Penalty an, wo dort verschossen worden ist.
Das wäre ja noch meine Spitze gegen Fabio, der gesagt hat, wie gut, dass die Penaltys in letzter Zeit geschossen werden. Das war irgendwann mal ein Gegenbeispiel. Das ist
wirklich, ich habe gefunden, der Penalty... Ja, Entschuldigung, sorry fürs Unterbrechen. Ja.
Nein, also ich wollte sagen, es war eine blöde Höhe, nicht mega Druck dahinter ist. Ja.
Ja. Absolut. Ich habe gefunden, der Penalty ist grundsätzlich in Ordnung gegangen. Kurz vorher bleibt der Karl auch schon mal liegen. Und ganz grundsätzlich sucht er sich offensichtlich im Moment im Strafraum hin. Finde ich auch nicht so geil. Also hat einfach einige Situationen gegeben in diesem Spiel. Ich habe gefunden, okay, Kollege, ja, ich weiss, sie sind unten drin und dann ist so wirklich, wenn du auf dem Abstiegsplatz bist, ist alles erlaubt, weil es geht ums nackte Überleben. Aber, ja. Sportlichkeit, ein bisschen wärst gleich noch, okay. Aber ich kann, eben, auch wenn es jetzt nur ein 1-1 ist, ich habe das Gefühl, der Glauben in Sion ist ein bisschen zurückgekommen. Sie wissen jetzt auch, was du in Schlagdistanz mit einem Sieg können sie holen. Mhm. Und sie haben, wie gesagt, auch für mich gespielt, wie ein Team, das gemerkt hat, mal, wir können eigentlich mehr.
Hure hart haben sie gespielt, hat es mich gedacht. Also sie haben wirklich gefightet und wer ist es? Ich glaube, der Dennis Hediger hat jetzt heißt der Dennis? Yes, Gott. Der Hediger von Thun hat im Interview bei Blue gesagt, also als Experte hat er so gesagt, ja, er hat nicht so gedacht, dass Lausanne das auch kann, weil sie haben dann auch müssen anfangen, weil sonst wären sie einfach von Sio aufgefressen worden, also einfach rein körperlich, aber sie haben eigentlich recht gut dagegen gehalten. Und ja, also das hat mich jetzt schon auch noch erstaunt. Eben, am Schluss musst du wieder sagen, Guesso, eben, ich sag's, glaube relativ oft schon in dieser Saison, ich finde ihn einen relativ guten Spieler, kommt super bis vor das Goal, aber einfach der letzte Zwick, der ihm fehlt, um ein Top-Stürmer zu sein, vielleicht spielt er auch wegen dem jetzt noch in der Schweiz und vielleicht nächstes Jahr auch noch und nicht in Nizza, aber wenn er die noch würde machen, wo er alle sich so geil vorbereitet, wäre er, glaube ich, wirklich ein Top-Stürmer. Aber auch jetzt da hat er wieder einen gehabt, den er noch hätte können, auf 2-1 aufschrauben. Aber wäre der auch unverdient gewesen, muss man schon sagen.
Ja, und das 1-1 ist ja dann eigentlich aus einem rechten Gewusel dort im Strafraum nachher entstanden.
Ja.
Aber dann natürlich am richtigen Ort gestanden und ja. Von dem her sicher auch nicht unverdient. Also das habe ich vorher auch nicht sagen, als ich gesagt habe, dass Sion gut gespielt hat. Sion hat es auch immer wieder geschafft, ins Überzahlspiel zu kommen in der Offensive. Mhm. Also eben, wie gesagt, ich habe vieles gesehen, wo mir für Sion eigentlich Mut macht. Ob man sie jetzt mag oder nicht, das ist schon eh nicht entscheidend jetzt da in der Frage.
Das ist so, ja. Ja, das ist so. Aber ich bin am Anfang noch überrascht gewesen, als ich irgendwie kurz eingeschaltet habe und gesehen habe, dass 10 Minuten Nachspielzeit in der ersten Halbzeit ist. Das ist ja eine recht unschöne Szene gewesen, zwischen
Dia
und dem Nani Sayamo. Der ist, also Stand gestern ist er irgendwie im Spital auch dort noch recht schlecht ansprechbar gewesen. Also ich hoffe für ihn, dass da irgendwie nur gerade irgendwie eine kleinere Hirnerschütterung ist und nicht irgendetwas Schlimmeres. Also, das hätte ja dann ganz hässlich ausgesehen. Das. Aber kann es natürlich geben, oder? Bei so einer Szene. Aber
es hat heftig ausgesehen, ja.
Mhm. Was auch heftig ausgesehen hat, ist, wenn man drauf geschaut hat, der FCZ, der mit 3-0 Lugano aus dem Stadion ballert. Einerseits, dass Lugano 3 Töpfe bekommt hinten. Andererseits, dass der FCZ, wenn man nur das Resultat anschaut und vielleicht, wenn man auch nur SRF Goal würde schauen, wahrscheinlich meint so wie absolut verdient, dass das war.
ich kann es auch, ja. Ich habe es auch so ein bisschen, also ich habe auch gefunden, es ist so ein bisschen die Beurteilung, ist ein bisschen exklusiv oder ein bisschen mit den Zürcher Brüllen angeschaut. Mhm. Natürlich, es ist okay, man hat es verdient, Lugano hat irgendeinen einfach auch nicht mehr gegengehabt, aber starten wir doch mal vorne. Mhm. Was ja eigentlich, was mir aufgefallen ist schon unter der Woche, dass Kritik am Massimo Rizzo schon recht zugenommen in den Zürcher Medien. Also das ist jetzt doch nach dem Heilsbringer relativ schnell gegangen, dass er und die ganze Taktik in Frage gestellt worden ist. Und von dem her ist das natürlich jetzt ein Befreiungsschlag gewesen. Und dann hat für mich, ich würde einen Namen unter das Spiel setzen, und das ist Marquesano. Sensationell gespielt, in meinen Augen. Ja, also auch im Vorbereiten und ja, natürlich Goal Gott, auch.
Dort, wo der Dom Gioni eigentlich vor dem 1-0 ist, das ja auch noch gewesen, oder? Wo der Kramer den Ball wirklich so, das, was er halt wirklich kann, und für das hat er auch da sein, wirklich so den Wandspieler mit der Brust annimmt, mhm. Marquesano mit den Hacken, und Dom Gioni verzieht ihn dort einfach, das, den müsste er auch machen, oder zumindest aufs Goal genau. bringen. Dort muss man sagen, es hat ja nachher ja noch eins so einen schöne, ah ja, das 3-0 ist dann eigentlich noch so einer gewesen, noch eins so eine schöne,
Kramer, ja.
Ja, vom Kramer auch, aber wo auch der Marquesano beteiligt war mit einer wunderschönen Vorlage, wo man muss sagen, wenn man jetzt die zwei Szenen gesehen hat, würde man sagen, ah ja, also jetzt sagen wir als Auswärtige, die die Schweizer Liga nicht sieht, würde man sagen, ja, doch, die können doch auch shooten und der FCZ muss auch irgendwo mit oberen Platz sein, wenn man jetzt nur die Szenen gesehen hätte dort.
Mhm. Und dann sind es 2 Elfmeter gewesen, wo ich recht in Frage stelle, ehrlich gesagt.
Also beide sehe ich überhaupt nicht, aber ja.
Und dann ist es einfach so klassisch, oder? Dann liest du das Lugano mal hinten rein, merkst, dass er auch sonst nicht allzu viel gelingt und dann ist von Lugano Seite wirklich einfach gar nicht mehr gekommen.
Nein, das ist so. Aber jetzt, nein, schmeckt der Penalty. Also wenn du ja, sagst, also hast du auch nicht als Penalty gesehen. Also für mich sind es beides eigentlich, dürfte kein Penalty sein, oder?
Nein, habe ich auch nicht gesehen als Penalty.
Ja, ja. Aber ich meine, der eine ist der Handball, oder der ist halt, es ist schon massiv unglücklich. Mich dunkt, die Hand ist, also der Arm ist am Körper und vom Knie an die Hand, also, eben würde ich nicht viel von beim zweiten gesehen, ich einfach nicht, dass er, ja, das, was ist dort gewesen? Ah, nein, dort ist ja gewesen, das ist vorher passiert. Ist das gewesen, dass jemand ihn gezogen hat draussen? Kann das sein? Ah ja, dort ist einer einfach gezogen worden im Strafraum. Das
ja.
habe ich mir irgendwie falsch aufnotiert. Ja. Da hat es ja noch den Gegenstoss gegeben, wo man eigentlich gemeint hat, dass jetzt Freistoss für Lugano gibt. Und nachher hat es geheißen, nein. Und der VAR entscheidet auf Penalty. Das ist dann gerade so.
Und das ist ja dann vor allem eben noch VAR zertifiziert, das Ganze. Ja, habe ich echt meine Fragen gezeichnet gehabt, definitiv auch.
Ja, ja.
Und dann habe ich noch schnell auf die Statistik geschaut und, zwar, und es ist tatsächlich so, dass Lugano hat, glaube ich, 8 Schüsse in Richtung Goal, aber keinen einzigen aufs Goal gebracht in diesen ganzen 90 Minuten.
Ja, ja.
Was schon recht brutal ist.
Ja, aber von
aber dem her das zeigt auch, dass man irgendeinmal, glaube ich, sich damit abgefunden hat, dass das nicht, dass nicht sein Abend ist heute. Das sollte aber dann schon auch nicht in dem extremen Ausmaß passieren. Weil wir ja eigentlich auch wissen, dass der FCZ gerade in der Verteidigung definitiv immer, also in den letzten Spielen eigentlich immer anfällig war, gerade im 1-1, wenn du auf sie zugelaufen bist.
Mhm.
Ja. Also ich wollte jetzt auch nicht den FCZ schlecht reden da. Nein, nicht, unter dem Strich haben sie das Spiel verdient gewonnen. Wie gesagt, die beiden Elfmeter habe ich nicht gesehen, aber sie sind auch so die bessere Mannschaft gewesen.
Wegen das, was du vorher noch gesagt hast, ich habe letzte Woche auch noch den Nathan ein bisschen kritisiert gegen Luzern. Und der hat 1-2 Wochen schon ein bisschen, vorher schon ein bisschen geschwächelt. Jetzt das Mal, er ist auch nicht immer sattelfest, aber ich habe irgendwie die geilste Szene vom Spiel gefunden, so eine Doppelgrätsche von ihm. Ich muss schon sagen, ich bin mega froh, dass kein Spieler von Lugano dort dabei am Boden behalten hat oder nicht irgendwie auf die Seite gegangen ist, weil ich glaube, der hat einfach alles abgesenzt. Aber trotzdem, solange nichts passiert ist, ist es immer noch eine coole Szene, wenn einmal so eine Grätsche passiert und so voller Einsatz gezeigt wird.
Ja, absolut.
Ja, und für Zürich sehr wichtig gewesen, oder? Also ich meine, mit dem Sieg St. Gallen überholt, auf Platz 7 geklettert, sich Vaduz auch ein bisschen vom Leib gehalten.
Ja, jetzt haben sie 5 Punkte auf Vaduz. Ja, das ist also, doch einmal wieder ein bisschen durchschnaufen und jetzt kann man sich auch mal einen Ausrutscher wieder erlauben. Also nicht, dass man das hätte provozieren, aber es heisst jetzt nicht gerade, es ist nicht gerade das Fallbeil, das dann runterkommt. Mhm. Aber du hast schon gemerkt, es kommen in Zürich natürlich jetzt Erinnerungen wieder rauf. An den Abstieg vor 5 Jahren ist das, glaube ich, gewesen,
ja, genau. Ja. Ja, es wird aber auch medial so aufgespielt und so gesucht, natürlich auch, und ich muss sagen, also, eben, wir versuchen es ja, den Spieler auch fast einzureden und in jedem Interview auch ins Maul hineinzulegen. Ja, es ist das Gleiche, letzte Woche schon beim Schönbächter, wo man sagt, ja, ist denn nicht gleich, ist es etwa gleich wie vor 5 Jahren? Und wenn er dann sagt so, ja, es ist eine vergleichbare Situation, schreibt man, ja, sie glauben schon irgendwie, sie steigen fast ab und so Sachen. Also, das muss ich schon sagen, ja, schwierig ist der auch manchmal in Zürich mit der Presse, aber. Ja,
eben, es ist ein bisschen die Frage, hat die Presse die Aufgabe, die Stimmung einzufangen oder eine Stimmung zu kreieren? Und in dem Fall habe ich schon das Gefühl, sie wollen die Sensation irgendwo herbeireden. Und, aber man hat ja, ich glaube, im Goal vom SRF ist es gewesen, oder im Sporthanorama, irgendwo haben sie noch einmal ein bisschen zurückgeschaut, wie das war damals beim Abstieg. Und ich habe das auch nicht mehr so präsent gehabt, aber ich habe nachher müssen sagen, ich meine, das ist nicht der Vergleich gewesen, wie man damals gespielt hat und jetzt. Man hat jetzt definitiv die bessere Karte, man spielt auch besser, auch wenn man natürlich nicht die Liga rockt, definitiv nicht, und man ist sicher auch unter den eigenen Erwartungen, aber selbst wenn es einen jetzt noch sollte bereichen irgendwo am Ende in die Barrage oder so, dann ist es sicher anders zustande gekommen als damals.
Ja, das würde ich auch sagen, ja. Ja gut, jetzt haben wir noch ein Spiel offen und was auch anders gekommen ist als erwartet. Aber nein, man muss ja sagen, eigentlich ja, IB ist Meister, sie haben 8 neue Spieler gebracht, haben gegen Servette 2-1 verloren. Ja, wie hast du das gesehen?
Ja, also zuerst einmal, ich habe letzte Woche schon gesagt, IB spielt traditionellerweise, wenn sie mal Meister sind, nur noch Halbstrom. Mhm. Das ist dann letzte Woche nicht passiert. Das Mal haben sie es tatsächlich verloren, aber Servette hat auch sehr stark gespielt, darf man auch sagen. Und Servette hat ja eigentlich in der 11. Minute schon einen Penalty Sellen bekommen, wo ihn nicht... Eben auch da wieder, wo der VAR nicht gesehen hat. Ich gehöre nicht zu diesen ewigen Nörgeln vom VAR, aber in diesem Spieltag, finde ich, hat es doch ein paar Situationen gegeben, wo man muss sagen, hey, da wäre er jetzt wichtig gewesen.
Und also hat es noch einen gegeben in diesem Spiel, würde ich. Also, wenn man es darf, schon ein bisschen Spoiler aus meiner Sicht. In der 92. Minute. Also, ich sehe dort auch nicht, dass der Garcia sein Gegenspieler im Strafraum den noch einmal hat. Also ich sehe, dass man ihn vorher hat, aber nachher im Strafraum sehe ich es auch nicht. Und, verstehe ich wirklich nicht. Also, ja. Aber das haben wir gut gestartet, oder? Ich meine auch vor der 11. Minute dort, oder irgendwie haben sie eine gute Chance gehabt, wo der...
Vals und Stefanovic haben das gesehen, genau. Die schon recht gut gekommen sind.
Ja, also.
Und IB eigentlich eher mau in der Offensivbewegung in der ersten Halbzeit.
Ja, ein paar Weitschüsse hat es gegeben, aber die sind wirklich nicht gefährlich gewesen, muss man sagen.
Und nachher und sind dann aber nachher gekommen.
Ja, das ist so. Und also, ich habe jetzt eigentlich noch die 6 Minuten nachher dort, wo die beiden Goal passiert sind, dort, ich weiss auch nicht gerade, was für eine Magie das Team reingefahren ist dort von Servette. Mich hat es gedacht, wenn man auch die Goal angeschaut hat, muss man sagen, hoppla, da ist einiges an spielerischer Klasse rum.
Also mich hat jetzt Servette an IB erinnert, lustigerweise. Ja. Also weißt du, wirklich einfach in der Art und Weise, wie du mit Power den Fehler vom Gegenspieler ausnutzt. Ich weiss, ich habe im SRF nicht gesehen, wer das dort den Ball erobert. Man hat es wieder klassisch, man sieht dann nachher nur den, der schlussendlich einschiebt. Aber ich glaube, es ist
ein Stefanovic gewesen. Der hat den Horrorpass gespielt und nachher der Cesidier hat noch versucht, den Ball zu holen. Jetzt bin ich gar nicht sicher. Der Imeri hat ja die Vorlage gegeben, jetzt bin ich aber nicht sicher.
Ja, genau.
Ist vorher noch ein das Pass passiert.
Der Imeri hat den Ball bekommen, aber ich weiss nicht, ob es von Stefanovic war. Das hat man dann eben nicht gezeigt. Und ich habe es dann extra noch 2-3 Mal zurückgespult, habe es aber auch bei dieser Bildauflösung nicht gesehen. Ja. Aber das war eigentlich für mich der entscheidende Spielzug gewesen, der zum 1-0 geführt hat.
Ja. Also wunderschön.
Ja, und nachher hat er schlussendlich den Fofana. Und Fofana hat ja nachher dann den Kaib reingehauen.
Ja.
Eben, und für mich ist das so ein bisschen IB-mässig gewesen. Also eiskalt, technisch einwandfrei, irgendwo auf Fehler wartend. Auch nicht müssen das ganze Spiel dominieren, aber wenn es kaum geht, tut sich irgendwo Lücken auf, dann haust du einfach rein und diskussions- und humorlos.
Ja, aber ich glaube jetzt auch wieder, oder? Ich reite halt manchmal um den Moment, oder? Jetzt der Pass dort vom Ebischer, ja, ich weiß auch nicht, über 10 Meter oder vielleicht 5 Meter, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel das gewesen sind, den Ball so zu festspielen, nicht zu timen, hat wahrscheinlich dann schon auch mit Konzentration zu tun, vielleicht fehlt in dieser Situation. Aber es ist halt wieder irgendwie ein Fehler, der beim Aufbauspiel passiert, wie irgendwie die letzten paar Wochen schon immer wieder. Und eben, das ist eigentlich cool, dass wir in einer Liga sind, die das so gut kann ausnutzen kann. Da sieht man, die Wände, die drücken alle, die, ja, das also hat mir wirklich sehr gut gefallen. Auch das 2-0 dann, das war etwas anderes gewesen, aber wo der Stefanovic, ja, ist jetzt auch nicht mehr der allerjüngste, oder? Aber trotzdem relativ gut aussen durchkommt, ja, der Verteidiger eigentlich recht abschüttelt und nachher in den Rücken von der Abwehr spielt und, ja, alles souverän abgeschlossen dann.
Stefanovic ist ja eh dein Posenboy.
Ja, voll. Das ist so. Und nachher wieder ein Fehler. Ja, das habe ich nicht ganz checken gehabt. Also, ich habe es auf Blue gesehen bei der Zusammenfassung. Ich habe das Spiel nicht in 90 Minuten gesehen gehabt. Und ich habe dort nicht ganz checken beim 2-1 von Gamalö. Ist ja wieder ein Verlust, also ein Ballverlust nach einem Abstoß, wo ich nicht ganz gecheckt habe, wieso Servet dort so offensiv gestanden ist. Aber dort habe ich einfach nicht vorher können schauen, was dort genau das Problem war.
Ja, Servet weiss einfach, dass sie jetzt schon das zweite Mal gewonnen haben gegen IB. Ich glaube, die
haben genau,
schon
wegen Gas.
Das ist einfach ihr Lieblingsgegner langsam.
Ja. Ja, IB
hat es auch nicht sagen.
Saison, oder? Also, ich meine, und zwei genau. Mal gegen sie. Also, von dem her, ja. Muss es ein Angstgegner sein?
Ja, und dann hat Gyamalö, sag mir schnell, wie spricht man den Namen? 100 Mal schon gehört, aber ich sage nicht mehr falsch. Gyamalö, ja, so schreibt man es. Ich weiss, ja, okay, wir wissen ja, alle, wer ich meine. Wieder getroffen, jetzt schon das dritte Mal und das letzte hat er auch erst gerade vor kurzem, also der dreht jetzt noch recht auf. Mhm. Und ich denke, der ist schon für die nächste Saison, ist dann der ready zum dort regelmässiger Eintöpfen. Also das ist halt, das siehst halt einfach wieder, was IB noch so alles auf der Seite hat, wenn ein Samé mal nicht trifft oder mal nicht spielt oder was auch immer.
Ja,
ja, das und ist so. Dann noch der verschossene Elfmeter vom Fals.
Ja.
Und eben, einfach schlussendlich das Fazit, dass IB doch auch verlieren kann. Also für alle die, die in Zukunft gegen IB spielen und finden, ja, das ist wirklich eine Chance, Servet hat gezeigt, dass man das kann machen und jetzt zweimal in dieser Saison.
Mhm.
Und jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht mit IB, ob das jetzt wirklich ein einmaliger Ausrutscher war ist oder ob sie jetzt, ja, ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, die Liga verfälschen, das wäre sicher zu heftig, aber ja. Wenn sie sich jetzt natürlich zurücklehnen, wäre es ein schwach.
Ja, ja. Gut, aber ich glaube, dass man muss schon noch immer noch sehr gut spielen, dass man IB kann schlagen. Also von dem her eben verfälschen würde ich jetzt auf keinen Fall sagen. Und ich glaube jetzt auch nicht, weißt, wenn andere gespielt hätten, wenn jetzt die 8-Wechsel nicht passiert wären, eben, du kannst ja dann niemanden dazu zwingen, dass du vielleicht nicht bei 100%, sondern vielleicht bei 95% bist. Vielleicht eines Bein zurückziehst und das reicht manchmal halt ja schon im Profifußball, dass der halt für eine Niederlage reicht. Aber du ja, wir werden es noch sehen. Spannend bleibt es,
vor allem jetzt im Fußball ist alles möglich. Hast du sonst noch einen guten Spruch? Auch noch
gegeben? Ich rühre nachher ein paar Stunden ins Phrasenschwein, weil wir haben ja jetzt Geld bekommen von dem her. Ich bin wieder liquid.
Sehr gut.
Ja.
Ja, das war sie gewesen. Was haben wir jetzt angefangen? Die fünftletzte Runde?
Ja, würde ich sagen.
Ja. Okay, es wird langsam aber sicher heiß hier und ich freue mich schon sehr auf die nächste Runde. Wir haben noch Cup-Halbfinale jetzt diese Woche. Das heisst, wenn ihr es draussen hört, ist dann vielleicht die Halbfinale, sind die schon gespielt. Wir haben sie noch nicht gesehen oder noch nicht gehört und wir sind sehr, sehr gespannt, wie dann der Cup-Finale aussieht. Und dann, wie gesagt, geht es richtig heftig weiter dann nächste Woche mit der viertletzten Runde.
Mhm. Ja, und dann wechseln wir zu unserem letzten Programmpunkt.
Mhm, und das jetzt in sich. Und zwar ist es mal wieder ein Top 3. Wir haben in letzter Zeit häufig Top 3s gemacht. Ich finde das Segment einfach so geil. Und wir haben das letzte Mal haben wir darüber geredet, über außergewöhnliche Spieler. Spieler, die einfach irgendwo anders sind, so Typen. Männer mit Schnäuz, habe ich im Vorspann gesagt. Und der Fabio hat aber eigentlich beim Einleiten hat er gesagt, Spieler oder Spielerinnen. Und wir haben dann natürlich unfairerweise nur Männer behandelt und haben eigentlich völlig ignoriert, dass es auf Frauenseite nämlich auch wirklich grosse Namen gibt, nämlich auch wirklich Spielerinnen, die mehr als einfach nur den Ball von links nach rechts können kicken. Und darum schauen wir das mal in dieser Woche mal auf den Frauenfußball. Und zwar, wenn wir mal so ein bisschen unser Grundwissen da verfestigen, in dem Sinn, dass wir uns überlegt haben, Spielerinnen, Top 3 Spielerinnen, die es verdient haben, dass man sie müsste können, auch wenn man den Frauenfußball vielleicht nicht so regelmäßig verfolgt wie den Männerfußball. Und wenn wir noch Zweite sind und dass wir dann ihre beim ihre gebührt, dann ein bisschen zu schwach wäre, haben wir gesagt, wir machen den Top 4 draus. Also nur der Adi und ich, dafür Top 4. Und ich darf sagen, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber wo ich mir das überlegt habe, komm, lass uns das Segment machen, sind mir aus dem Nichts gerade mal 3, 4 Namen schon mal in den Sinn gekommen, was ich so ein bisschen gestaunt habe, weil ich Frauenfußball wirklich auch nicht so extrem verfolge. Ich bin zwar auch schon an einem Spiel gewesen und wenn es so WM ist, schaue ich auch ab und zu. Aber ich habe eigentlich gleich gestaunt und als ich dann so ein bisschen gesucht habe nach Namen und ein bisschen was hinter diesen Namen steckt, ist es wirklich spannend, was für Charaktere das dort sind. Und wir können sie vielleicht am Schluss noch ein bisschen zusammenfassen. Aber mir ist das extrem ring gelaufen und ich habe es sehr, sehr cool gefunden, in diesem Segment ein bisschen zu suchen.
Ja, also mir ist es ähnlich gegangen. Was natürlich ist, aber es ist für mich eigentlich wirklich fast ähnlich gewesen, wie wenn die Frage wäre, ja, nehmen einfach die Top 3 von den Fußballer. Da hast du einfach einen riesen Pool von Fußballern, die gerade wirklich auch in den Sinn kommen und jetzt da von Fußballerinnen. Bei mir ist es so, ich verfolge es auch nicht so aktiv. Ich muss sagen, weil ich viel aus England schaue. In England ist es auch sehr, sehr populär und da komme ich manchmal mit über, was die Frauenmannschaften von den Teams machen und sehe auch, wenn wieder mal Schweizerinnen irgendwie spielen. Champions League ist irgendwie ein grösseres Thema bei den Frauen, das ich ab und zu auch mitbekomme, auch eigentlich so über die sozialen Medien. Und ich weiss noch, die letzten WM und EM, dort habe ich eigentlich immer ein bisschen reingeschaut und, also, ich werde jetzt nichts vorwegnehmen, aber mich jetzt dunkel, das ist, bei ihnen merkst du einfach jetzt beim Frauenfußball, dass sich der wirklich von Turnier zu Turnier massiv steigert, indem sich der Männerfußball einfach ein bisschen verändert, ein bisschen anders ist. Dunkt es mir immer eine massive Verbesserung vom Frauenfußball bei jedem Turnier, das ich jetzt eigentlich geschaut habe.
Ja, den Eindruck habe ich auch von außen gesehen. Absolut. Ja, und lass uns doch mal ein bisschen reinjumpen in das Segment. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was für Namen das du mitgebracht hast. Ja. Es ist jetzt so ein bisschen schwierig gewesen. Es ist so unsere Nummer 1 Quelle, wenn wir so ein bisschen über Karrieren der Spieler, wo wir darüber reden, wenn wir etwas nachschauen. Ich glaube, bei dir ja auch, ist transfermarkt.de.
Sehr oft, ja.
Und dort hat es keinen Frauenfußball drauf.
Das ist eigentlich skandalöserweise müssen wir also, ja, es ist mir jetzt wirklich auch erst das mal aufgefallen, dass ich, weil ich habe dir schon mal jemanden nachgeschaut, den ich gesehen habe, oder gesehen habe, dass die jetzt Fußballerin vom Jahr oder Fußballerin vom Spieltag geworden ist. Und habe mich eigentlich gar nicht geachtet, dass das auf dieser Seite nicht vertreten ist. Und muss sagen, das ist wirklich bis ins letzte Detail, aber ist dort eigentlich sind Spieler drinnen, aber Frauen sind nicht einmal die Besten drinnen. Also das wäre etwas, was auf die Roadmap müsste eigentlich von Transfermarkt.
Absolut, absolut. Ja. Aber lass uns doch anfangen, ja. Wer ist dein Nummer 4?
Mein Nummer 4, ich fange in der Schweiz an, ich bleibe sehr in der Nähe. Sie ist ein Jahr älter als ich, oder ein halbes Jahr älter, wenn ich jetzt das sehe, wenn sie Geburtstag hat. Es ist Lara Dickermann, für mich so ein bisschen Vorreiterin vom Schweizer Fußball oder so wie ich es halt erlebt habe. Ich muss jetzt auch sagen, 2021, also jetzt, wird sie ihre Karriere beenden. Sie ist seit 2015 bei Wolfsburg. Wieso ich sie aber auf der Liste habe, ist eben einerseits, weil sie für mich wirklich die war, die ich als erstes durfte kennenlernen, irgendwie von den Frauen, von den Schweizerinnen, weil sie ist sehr schnell, sie ist schon als Juniorin, ist sie in die USA gegangen. Sie ist auch, wenn ich es jetzt richtig aufnotiert habe, eine von der besten Goalschützinnen in der Schweizer Nazi, wenn ich jetzt das richtig im Kopf habe.
Rekordtorschütze, ja.
Genau, Rekordtorschütze mit 53 Goal was hat sie da? Irgendwie ein mehr als 100 Spiel. Aber wieso ich sie eigentlich getroffen habe, das hat einen anderen Grund. Eben, ich habe gesagt, sie ist nur ein Jahr älter als ich. Sie hat beim SC Kriens angefangen. Und früher war das so, dass es noch keine Frauenmannschaften gab. Und ja, ich musste die schmerzhafte Erfahrung machen, als Junior schon gegen sie zu spielen. Und die hat uns einfach alle abgeschossen. Also da hat kein einziger einen Ball gesehen. Und ja, das war cool, irgendwie ihr so zuzuschauen und zu denken, so, okay. Früher noch so Buben gegen Mädchen, wo man immer gedacht hat, ja, da sind wir viel besser. Und dann kommt sie und hat uns dann einfach wirklich mal gezeigt, wie man richtig Fußball spielt. Das war dann sehr eindrücklich gewesen und ja, bis heute irgendwie noch traumatisch für mich gewesen, wie wir dort verloren haben. Aber absolut verdient und ich bin dann froh gewesen, wo man gesehen hat, was sie für eine tolle Karriere gemacht hat bei Lyon, nachher auch bei Wolfsburg. Auch in der Nazi, oder? Also man muss sagen, okay. Sie hätte, wenn es okay
sie hat recht, dich abzudröchnen.
Ja, voll verdient. Ja.
Ich habe sie auch drauf gehabt. Also ich nehme nachher jemand anderen, aber ich kann ja von dem her noch ergänzen. Vielleicht gibt es ja dann umgekehrt das auch noch. Du hast gesagt, eben, wie viel Erfolg das sie gehabt hat. Das sind jetzt natürlich Zahlen, aber sie ist 5-mal Schweizer Meisterin geworden mit Sursee und nachher mit Zürich. 6-mal französische Meisterin, 4-mal deutsche Meisterin, 2-mal Champions League gewonnen. Und wieso, dass ich sie noch drauf hatte bei mir, ist, ich habe ein sehr eindrückliches Interview gelesen mit ihr auf der Homepage vom VfL Wolfsburg. Mhm. Und dort wird sie vor allem so ein bisschen auf ihr soziales Engagement angesprochen. Und zwar ist es so, dass sie schon bei Lyon haben sie mit der Mannschaft haben sie gesammelt für soziale Zwecke. Bei Wolfsburg hat sie das nachher eingeführt, dass man für Flüchtlinge, für Blindenhunde, für die Ausbildung von denen hat man gesammelt. Dann hat sie sich in der Flüchtlingshilfe engagiert in Wolfsburg aus eigenem Antrieb, also nicht wegen der Mannschaft oder so. Sie hat dann einem jungen Eritreer gelernt, Deutsch oder geholfen, Deutsch zu lernen. Sie hat Flüchtlingsheim in Jordanien besucht mit der UEFA und hat dort, mit denen auch Fußball gespielt und so weiter und so fort. Also eine Spielerin, wo auch wenn man dann das Interview liest, merkt man, okay, da ist viel mehr noch um als einfach nur die Begeisterung am Fußball. Oder sie sieht einfach auch, dass sie die Möglichkeit hat, als Fußballerin etwas irgendwo noch weiterzugeben. Und das habe ich sehr, sehr beeindruckend gefunden. Ich denke, das absolut, muss man wie einfach auch noch wissen, wenn man Lara Dickenmann sagt, ganz eine grosse Spielerin.
Absolut,
super. Meine Nummer 4 würde ich sagen, bleibe ich auch in der Schweiz. Und zwar ist das Ramona Bachmann. Ja. Lustigerweise, also hat es nichts mit uns zu tun. Ich habe die beiden Namen, sind mir gerade bei der Schweizerin rausgestochen und auch sie ist eine Luzernerin, also sie kommt aus Malters. Auch sie ist Schweizer Nationalspielerin, seit 16 schon Profi, ist dann nach Schweden gewechselt, Wolfsburg, Chelsea. Zurzeit ist sie in Paris unter Vertrag, ist deutsche Meisterin, schwedische Meisterin, englische Meisterin. Bei ihr ist es ein bisschen mühsam, ich habe das vorher gesagt, so Informationen zu finden über Frauenfußballerinnen ist nicht so einfach wie bei Männern. Und bei ihr kommt halt einfach gerade ihre ehemalige Glamour-Beziehung, die sie hat. Mit Alicia Lehmann. Mhm. Und du musst wirklich scrollen, wenn du sagst, hey nein, es interessiert mich jetzt einfach mal der Fußball und nicht, mit wem das sie nach ihrem Coming-out eine Beziehung gehabt hat und jetzt nicht mehr hat. Das ist vielleicht ein bisschen tragisch. Das zeigt halt einfach auch noch so ein bisschen den Stellenwert vom Frauenfußball immer noch zu fest. Was ich spannend fand, auch bei ihrem Interview, das ich gehört habe, wo sie gefragt wird, wie sie so ein bisschen den Vergleich sieht zum Männerfußball. Und sie sagt dann, dort sind halt sehr viel Geld im Spiel und ihren Augen viel zu viel. Sie fände ihren Frauenfußball halt viel authentischer und auch greifbarer. Und ich glaube, dass das stimmt auch, dass der Frauenfußball wirklich auch länger sie mehr kann eine Alternative sein für Leute, die halt einfach mit dem Big Business einfach von dem auch in die Schnauze voll haben. Also wir haben auch schon davon geredet, gehen regionalen Fußball schauen und so weiter. Wie gesagt, Frauenfußball ist definitiv auch eine Alternative.
Ja, das ist definitiv.
Und sie, wie gesagt, eine von den besten Spielerinnen, die die Schweiz rausgebracht hat, ganz klar auch.
Ja, ich habe sie vor allem mitbekommen eigentlich durch ihre durch Alicia Lehmann, wo sie ja jetzt nicht mehr zusammen ist. Sie sind ja beide in London bei Clubs gsi, bei West Ham und bei Chelsea zeitlang. Jetzt sind ja beide noch jemand anders, also Alicia Lehmann bei Everton, zu Everton ausgeliehen. Und sie ist dann viel, viel aktiver gsi auf den Social Media Kanälen. Durch das habe ich dann von beiden relativ viel ab und zu gesehen, aber ja, die Ramona Bachmann ist dort weniger präsent. Darum habe ich sie die ein weniger gesehen. Aber ich hatte sie auch auf der Liste gehabt, aber ich finde das gut, dass du sie mir da genommen hast, weil da muss ich mich einiges weniger entscheiden.
Was wir vielleicht da auch noch schnell anfügen dürfen, ich habe das schnell so weggewischt oder nur einfach kurz angesprochen, ihr Coming-out. Wir haben auch schon besprochen da, wie es wäre bei den Männern, wenn Homosexuelle eben auch könnten dann stehen und sagen, okay, und ich stehe auf Männer und jetzt können wir wieder Fußball spielen. Oh. Bei den Frauen ist man da einfach schon viel weiter und sie hat das gemacht gehabt und hat, ist da ja, relativ, wie soll ich sagen, einfach klar dazu gestanden und gesagt, ja, so ist es, ich stehe auf Frauen und wie gesagt, jetzt können wir wieder weiter Fußball spielen, ist gut. Und denke, das kann auch ein Vorbild sein für den einen oder anderen Fußballer. Finde ich stark.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Und dazu kommen wir, damit kommen wir zum Nummer 3. Wer ist da bei dir, Avi?
Ja, mein Nummer 3 ist Ada Hegerberg, eine Norwegerin, wo 2018, man muss sich das mal geben, ist zuerst mal der Ballon d'Or an die Frauen vergeben worden. Und der hat sie dann auch geholt gehabt. Und ja, ich habe ein bisschen ihre Zahlen angeschaut. Ich habe sie einfach im Kopf gehabt, eigentlich traurigerweise ein bisschen durch einen Skandal, der dort passiert ist. Ist wirklich, also das hat ja wirklich so ein bisschen gezeigt, okay, der Fußball ist wirklich so, weiß auch nicht, so im Männerhand und vielleicht auch so in komischen, alten, weissen Männerhand, wo ja der Moderator ja dann gefragt hat auf der Bühne, ob sie dann auch twerken kann. Das ist dann ihm seine Idee gewesen für eine Frau, die wirklich sehr viel erlebt hat, im positiven Sinn, viermal Champions League geholt hat, viermal Pokal in Frankreich geholt hat, fünfmal Meister geworden ist in Frankreich und die unglaubliche Bilanz hat bei Olympique Lyon in 118 Spielen 144 Goal geschossen zu haben.
Also, krass, wirklich. Ja.
Ich würde sie gerne fragen, wie sie die Goal schießt und nicht, ob sie ihren Arsch kann irgendwie auf und ab bewegen. Aber Gott sei Dank sind nicht alle gerade, denken alle hoffentlich an das, weil eben sie bietet wirklich sportlich Unglaubliches und ja, auch in der norwegischen Nazi hat sie eine super, ja, super Goalquoten und ja, ist sehr eindrücklich, was sie da macht.
Ich habe das Gefühl, wir haben genau die gleiche. Ich weiß nicht, ob wir so vier schaffen.
Ja, kann sein.
Es tut mir leid, dass ich da auch noch etwas muss ergänzen muss. Also ich finde, du hast das super, super erzählt. Eben, was das sie alles gewonnen hat, das könnt ihr selber nachschauen, ist extrem eindrücklich. Ich habe sie noch drauf, weil sie mit 22 den Rücktritt aus dem Nationalteam bekannt gegeben hat, aus dem norwegischen. Stimmt. Und zwar aus Protest gegen Ungleichbehandlung mit dem Männerteam. Ja. Norwegen ist darauf aber auch der erste Verband gewesen, der für Frauen und Männer gleich viel gezahlt hat. Ich glaube, mittlerweile sind die Amerikaner auch drauf umgeschwenkt. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe gemeint, ich habe das gehört. Sie sagt aber, das lange noch nicht. Sie fordert mehr Professionalisierung im Frauenfußball auf allen Ebenen und denke, das ist ja, ein starkes Engagement, das sie da macht, wo sicher auch irgendwo als Vorreiterin ja, sie da tätig ist.
Mhm. Gut.
Ara Hedberg, grosser Name. Jetzt schaue ich mal schnell, wer ich als nächstes nehme. Wer das du vielleicht nicht hast. Sie hast du wahrscheinlich nicht. Ich habe Birgit Prinz.
Nein. Aber hat
ja. Ehemalige deutsche Nationalspielerin, dreifache Weltfußballerin, zweifache Weltmeisterin, fünffache Europameisterin und so weiter und so fort, Torschützenkönig an der WM und so weiter und so fort. Heute Botschafterin vom Frauenfußball und wirklich zeitweise die beste Frau am Ball gewesen, weltweit, kann man glaube ich so sagen. Sie ist auch Ehrenspielführerin von der deutschen Frauennationalmannschaft. Die Deutschen haben das und ich finde das noch recht cool. Wirklich so ganz, ganz selten gibt es das, dass wenn sich ein Spieler richtig verdient macht, dass man dann meistens, wenn man noch Weltmeister geworden ist, aber nicht nur, dass man nachher Ehrenspielführer wird. Bei den Männern sind das so Namen wie Fritz Walter, Uwe Seeler, Franz Beckenbauer und so weiter. Und sie hat das, wie gesagt, auch geschafft. Sie ist drum gross in den Medien gekommen, weil der damalige Präsident von Perugia, ich weiss leider den Namen von ihm nicht, ist aber auch nicht entscheidend, hat gefunden, die spielt so gut, ich wollte sie als erste Frau in einem Männerprofi-Team in Italien sehen auflaufen. Hat ihr ein riesen Angebot gemacht, also es wäre fürstlich entlöhnt worden. Sie hat aber gesagt, nein, mache ich nicht. Sie ist auch gilt auch sonst als sehr bescheidene Person. Sie hat eigentlich immer das Team in den Vordergrund gestellt, obwohl sie klar die Beste war damals. Und von dem her sicher jemand, der in das Ranking gepasst oder gehört.
Mhm.
Und wir kommen zum, ja, wir kommen zum Platz 2. Ali.
Ja, nimm Platz 2. Ich habe eben, ich habe gestaunen gehabt, dass sie eigentlich noch aktiv ist. Ich habe, meine, ich glaube, da hat wahrscheinlich jeder schon einen Berührungspunkt gehabt, wo sich nur ein bisschen für Frauenfußball interessiert hat. Und das ist, die Marta, Brasilianerin, wo 86er Baujahr ist, so, gleich alt wie ich ist, aber immer noch auf diesen Feldern rumsäckelt, aktuell in Orlando. Und auch dort einen relativ guten Goalschnitt immer noch hat. Ich habe sie halt vor allem an den grossen Spielen an der WM amix dürfen miterleben. Und eine Zeit lang, muss man ja wirklich sagen, also ist sie einfach wie eine Klasse höher gewesen als alle anderen. Das Gute ist sicher, sie war eine gute Botschafterin für den ganzen Frauenfußball und hat natürlich auch dazu beigetragen, dass sich das so weiterentwickelt hat. Aber jetzt immer noch im Alter von eben, also mit, immer noch, ist sie immer noch aktiv, spielt immer noch, glaube immer noch in der Nationalmannschaft, wenn ich es richtig sehe. Irgendwie mit 14 angefangen. Also, das ist, wirklich ein Ausnahmetalent, das ich jetzt rein vom Sportlichen her kann beurteilen. Ich habe noch gelesen bei den Recherchen, dass sie noch UN-Botschafterin ist, dass sie sehr viele Sprachen spricht, dass sie auch irgendwie jetzt auch noch schwedische Staatsbürgerin ist, wieso auch immer, das habe ich irgendwie nicht ganz herausgefunden gehabt. Und sie hat einfach sozusagen einfach alles gewonnen, was man nur kann, oder? Also, Weltfußballerin ist sie sehr oft geworden. Und dort, wo sie nicht gewonnen hat, ist sie einfach zweit geworden. Also, es ist wirklich, wirklich eindrücklich. Meiste WM-Goal hat sie auch geschossen mit 17. Ja, also, es ist, aber ich habe sie vor allem wegen dem Sportlichen drauf. Ich habe sie sonst nicht so mitbekommen wegen Engagement außerhalb vom Fußball. Aber ja. Ich weiß nicht, ob sie du vielleicht auch noch drauf hast und mich möchtest ergänzen.
Ja, sie wäre mein Nummer 1 gewesen.
Ah, scheiße, okay.
Ja, voll okay. Ich nehme dann noch jemand anderen. Aber, ich habe, du hast eigentlich alles gesagt. Das Einzige, was ich mir aufgeschrieben habe, ist, dass sie, einerseits, dass sie sehr, sehr früh von daheim abgehauen ist, ja, weil sie Fußball spielen und ihre Eltern das nicht zulassen wollten. Und nach der WM 2019 sind sie ausgeschieden gegen Frankreich. Also sie ist übrigens der einzige Titel, den sie nie geholt hat, glaube ich, ist wirklich der Weltmeistertitel. Und dort sind sie ausgeschieden. Und dann hat sie eine legendäre Ansprache gegeben von ihr an ihr Team, wo sie unter anderem gesagt hat, weint am Anfang, damit ihr am Ende lachen könnt. Und mit dem hat sie, also das ist natürlich so rausgenommen ein Teil von der Ansprache, und mit dem hat sie eigentlich so wollen sagen, dass man einfach als Frau und so wie sie es erlebt hat, einfach nochmal mehr muss geben. Und du musst einmal mehr als die Männer und durchbeissen und eben auch gegen Widerstand kämpfen. Und von dem her ist sie auch so ein bisschen eine Ikone, denke ich, für junge Frauen, die das Ziel erreichen wollen und mit solchen Aussagen auch.
Definitiv, aber ja.
Sicher, also in meinen Augen auch die beste Frau am Ball, die es bisher gegeben hat. Du hast vorher gesagt, eben, man sieht so von Turnier zu Turnier, wie das irgendwie immer besser und schneller und athletischer wird. Und ich habe vorher von der Birgit Prinz geredet, die ja alles dominiert hat und bis die Marta gekommen ist. Und dann ist einfach wie eine andere, also so habe ich es damals so ein bisschen aufgefasst, ist wie eine andere Zeitrechnung abgebrochen.
Ja, und ich glaube, das Letzte, was ich gesehen habe dort, ist, weiß gar nicht, ich glaube, im 19. Ist noch eine WM gewesen, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja, das war die, wo sie gegen Frankreich ausgeschieden sind. Ja, genau.
Weil dort hat man dann schon ein bisschen gesehen, eben, dass es jetzt einfach Frauen gibt, die auf dem gleichen Level sind, dass Verteidigerinnen auch gibt, wo ihre ebenbürtig sind. Aber es ist ja auch nur gut. Also ich glaube auch nicht, dass sie das so stört. Ich glaube, das schätzt sie eher so mit den Aussagen, die sie jetzt da tätigt hat. Also, ja.
Ich habe auch das Gefühl, ja. Ja, dann sind wir, das ist dein Nummer 2 gewesen.
Genau.
Oder dein Nummer 1, oder? Das Nummer 2. Ich weiss gar nicht. Also ich habe jetzt den Überblick ein bisschen verloren. Ich habe jetzt noch eine Spielerin. Ich bringe sie einfach. Das muss es nicht eins sein. Wie du ja, wie gesagt, Marta schon genommen hast.
Ja.
Und zwar, ich hätte sie sonst nicht auf dem Eis genommen, aber sie ist eine sehr spannende und kontroverse Person. Und zwar die Hope Solo. Oh, okay. Hope Solo, ehemalige US-Nationaltorhüterin. Torhüterin ist nicht wirklich Schweizerdeutsch, hä?
Uli. Ja, deine deutschen Wurzeln kommen da massiv durch, was ist das?
Wurscht. Aber wie sagen wir Goli auf weiblich?
Ich, auf Schweizerdeutsch. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, das kann man, muss man auch nicht gendern, oder? Das ist einfach der Goli, aber ich könnte es nicht sagen.
Also der Goli. Ja. Also gut, ja. Ehemalige US-Nationalgoli. Ja, kommt einer. Passt so. Ist die Torhüterin, ich sage es gleich wieder auf Hochdeutsch, mit dem meisten Länderspiel. Sie ist Weltmeisterin, Olympiasiegerin, zweimal den sogenannten Golden Glove Award, also für die beste WM-Torhüterin gewonnen. Starke Kämpferin für Gleichbezahlung von Frauen und Männern im Nationalverband in Amerika. Von dem her immer unbequeme Person gewesen. Auch häufig ein bisschen als Glamour Girl eingestellt worden, weil sie halt einfach auch sehr gut aussieht. Aber ich glaube, da tut mir ihr absolut Unrecht, weil sie halt einfach sackstark war zwischen den Pfosten. Und sie hat dann mit einem Skandal eigentlich ihre Fußballkarriere aufgehört. Und zwar ist das im Spiel, wo die Amerikanerinnen ausgeschieden sind gegen Schweden. Und Schweden hat dort extrem gemauert. Also ist sehr defensiv aufgestellt gewesen. Sie ist sehr frustriert gewesen nach dem Spiel und hat nachher auf eine Frage vom Journalist, wie dass er das schwedische Spiel gefunden hat, gesagt, sie sagen a bunch of cowards, also ein Haufen Feigling, wegen ihrem defensiven Spiel. Und das ist dann vor allem vom amerikanischen Verband sehr, sehr schlecht aufgefasst worden. Man hat dann das gerade genützt, um sie ein halbes Jahr sperren. Kein Spiel mehr hat sie dürfen für die Nationalmannschaft machen. Das hat sie so beschäftigt oder auch so gekränkt, dass sie nachher auch gesagt hat, sie will für ihren Verein nicht mehr auflaufen, obwohl sie das sehr geliebt hat, auch für den Verein zu spielen. Interessanterweise hat das IOC, also das ist übrigens nicht an der WM, das ist schon das Olympische Spiel gesehen. Genau, das IOC hat das nicht weitergefunden, dass man das müsse Konsequenzen haben oder irgendwo sanktionieren. Selbst die gegnerische Trainerin hat sie nachher in Schutz genommen. Aber der amerikanische Verband ist da knallhart gewesen, weil er, wie gesagt, hat, das ist eine schlechte Repräsentation, so wenn wir nicht nach aussen dastehen. Und das mit einer verdienten, langjährigen Topspielerin. In meinen Augen, ich habe den Fall damals nicht so mitbekommen. Ich habe das, wie gesagt, jetzt alles im Nachhinein nachgelesen. Von dem korrigiert mich bitte, wenn ich das falsch sehe. In meinen Augen, ein bisschen schräge Geschichte von Seiten von dem amerikanischen Verband. Und wenn man dann noch weiss, dass sie, wie gesagt, sehr unangenehme Spielerin war, weil sie halt einfach sehr hartnäckig dafür gekämpft hat, dass Männer und Frauen gleich bezahlt werden, lässt das so ein bisschen, auf Süddeutsch gesagt, ein Geschmäckchen zurück. Mhm.
Ja, das ist ja so, ja. Ja, also, ich weiss gar nicht. Ich habe sie nicht auf der Liste gehabt. Aber ich muss sagen, bei den Amis habe ich irgendwie an 3-4 Spielerinnen gedacht gehabt. Und meine Nummer 1 ist dann auch eine andere amerikanische Spielerin, die ein bisschen
selber ich bin froh. Ich glaube, ich weiss, wer kommt. Ich bin sehr froh, dass du sie bringst.
Ja, also für mich ist es Megan Rapinoe. Und ja, also ich muss ehrlich gesagt sagen, mir ist sie nicht so auf der Liste gsi, also nicht auf der Liste gsi vor der WM 19. Ich weiß ja gar nicht, so kann ich viel von ihr. Sie hat eigentlich den Grossteil von der Karriere hat sie in den USA gespielt, hat dann aber in Sydney irgendwie gespielt irgendwie. Aber jetzt meint sie bei OL, also Olympic. Aber mir ist sie eigentlich vor allem aufgefallen wegen der Sachen so ein bisschen neben dem Feld, oder? An der WM 19 hat sie ja noch den goldenen Schuh gewonnen als beste Torschützin. Dort hat sie sich extrem im Vordergrund gespielt bei mir. Hat auch noch die pinkigen Haare gehabt. Vielleicht hat das für mich auch noch ein bisschen geholfen, um sie immer auf dem Feld zu erkennen, wo sie ist. Und ja, halt nachher ist es eigentlich vor allem richtig losgegangen, oder? Hat sie eigentlich gesagt, eben, wir wollen nicht ins Weisse Haus gehen. Sie war so ein bisschen die Rudelsführerin gewesen, oder die Wortführerin eigentlich fürs amerikanische Team, wo man gesagt hat, ja, was sie von Trump haltet, was sie alles absolut recht gehabt hat. Das war auch in dieser Zeit gewesen mit Black Lives Matter, wo sie sehr dafür eingestanden ist. Und sie hat sich auch sehr, sehr stark gemacht für die Gleichbezahlung von den Männern und Frauen. Ich muss ehrlich gesagt sagen, du hast es vorher angesprochen, ich bin nicht ganz sicher, ob es durchgekommen ist. Man hat sicher sehr, sehr intensiv diskutiert gehabt. Also ich hoffe eigentlich, dass das geklappt hat, aber ich muss ehrlich gesagt sagen, ich hätte es jetzt auch nicht nachher recherchiert noch einmal.
Ja, ich finde sie, also mir ist sie auch vor allem durch ihr politisches Engagement natürlich ein Begriff geworden und muss ehrlicherweise zugeben, über das nachher so ein bisschen auf Sportlichen übergeschaut, wo sie auch, eben, sie hat sich die Position zum, als, du hast es vorher genannt, Redelsführerin dort, in dem kleinen Konflikt gegen Trump, dass die Position hat sie sich auch auf dem Feld erspielt. Also ich denke, gerade an dem Turnier dort ist sie ja sackstark gewesen und hat die Mannschaft ja dann auch angeführt gehabt dort zum Titel, wenn es mir recht ist. Ja. Wie gesagt, ich habe sie jetzt nicht zu Ende recherchiert, weil ich sie nicht auf der Liste gehabt habe, aber für mich ist sie so ein bisschen typisch und mit dem können wir vielleicht das Segment so ein bisschen beenden. Ich hatte den Eindruck gehabt, auch wenn wir jetzt natürlich nur 5-6 rausgepickt haben, Frauen, aber es hat noch viel mehr, ja, wie sagst du dem? Viel mehr Wild West, viel mehr Rock'n'Roll, viel mehr wirklich Leute, viel mehr Spielerinnen, wo auch mal gegen den Strom schwimmen, die bei Männern, würdest du sagen, die Eier haben. Ich weiss kein gutes Ding dazu, aber ich glaube, es wissen alle, was ich meine. Das macht für mich den Frauenfußball extrem sympathisch, weil es halt noch nicht so geschliffen ist, weil es noch nicht so allglatt nur von Pressesprechern vorgeschriebene Standardaussagen auf Interviews, weil du Persönlichkeiten hast, die aufstehen, die für eine Sache einstehen. Und all die Spielerinnen, die wir jetzt gehabt haben, sind irgendwie so neben dem Feld auch irgendwo ein Begriff geworden, weil sie halt einfach für eine Sache, die ihnen wichtig ist, auch gekämpft haben. Und
aber die Sache ist manchmal auch nur so mega klein, wo man muss sagen, wo manchmal mega traurig ist, oder? Also, was mir jetzt bei der Recherche noch einmal mehr aufgefallen ist, ich habe einfach gedacht, ja, das ist so ein kleines Bild, das man von aussen hätte. Aber ich habe jetzt eigentlich fast bei allen von diesen Frauen, die ich da gefunden habe, die auch irgendwie an der Rede irgendetwas haben können sagen, traurigerweise wirklich immer wieder gehabt. Also, ein Ada Hegerberg hat irgendwie gesagt, an alle jungen Fußballerinnen, bitte glaubt an euch selber, lasst euch nicht unterkriegen. Ein Marta hat gesagt, eben, ihr werdet so viele Vorurteile gegen euch haben, kämpft trotzdem weiter. Ich meine, viele von denen sind jetzt sicher Vorreiterinnen in dem gewesen. Ich hoffe, es ist jetzt schon ein bisschen besser geworden. Aber es ist halt immer noch weiter weg von dort, wo es hin sollte, oder? Und das ist eigentlich traurig und natürlich schön, wenn die jetzt ganz, ganz berühmt sind, ihre Persönlichkeit auch noch für wirklich gute Sachen einsetzen. Und
das macht jetzt mehr bin ich als Mann,
oder? Also, Männer haben vielleicht auch Angst um ihre Sponsorenverträge, weil sie dann vielleicht nicht so politisch sein können. Mein Gott, so Sachen, das ist eben vielleicht ist auch authentischer.
Ja, also eben, natürlich haben wir 5-6 rausgepickt und es gibt wahrscheinlich auch viele stromlinienförmige Fußballerinnen. Und du findest auch bei den Männern, wenn du suchst, aber hey, wir haben das Segment auch schon gehabt und haben recht müssen suchen, dass wir Spieler gefunden haben, die auch wirklich irgendwo als Persönlichkeit auch neben dem Platz aufgefallen sind, auch wenn sie sicher sind, aber die sich das auch getraut haben, ihre Position im Fußball, die sie sich gespielt haben, eben auch für andere Themen, sei es für die Förderung vom Fußball oder halt eben auch politisch einzusetzen. Und das finde ich recht, recht geil. Und ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir hat das Segment wirklich Lust gemacht, den Frauenfußball ein bisschen mehr zu verfolgen.
Ja, das ist so. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, die Super League macht das auch nicht so schlecht, wenn das jemand interessiert, so ein bisschen die Super League zu verfolgen von den Frauen. So auf Social Media findet man relativ viel. Ich glaube auch, wenn es die Zeit jetzt wieder ein bisschen zulässt, es ist manchmal auch einfacher, die Matches zu schauen. Also ich weiss jetzt, bei uns in Luzern gibt es immer wieder die Möglichkeit, da mal reinzuschauen in einem Match oder auch in ein Training. Wo halt einfach noch ein bisschen offener ist als jetzt das von den Männern. Ich habe irgendwie letztes Jahr ein bisschen angefangen, wirklich auch mich für den Frauenfußball zu interessieren. Ich muss aber auch sagen, irgendwann muss ich sagen, rein von der Zeit her kannst du nicht alles anschauen. Aber es ist aus meiner Sicht definitiv eine Alternative.
Und ich habe das vor vielen Jahren in Kanada schon erlebt, als ich ein paar Monate dort war, dass es dort absolut eine Alternative war, auch zum Männerfußball. Also ich meine, wir wollen jetzt da nichts gegen den Männerfußball sagen, wir sind ja alle Fans und das bleiben wir auch. Aber es war dort nicht so, die jungen Mädchen gehen halt Frauenfußball schauen, weil es vielleicht auch mal so gut werden und der ganze Rest schaut Männerfußball, sondern dort ist es wirklich, so wie du dich vielleicht auch für eine andere Liga entschieden hast oder so zum Schauen, hast du auch können Frauenfußball schauen. Und das kann man auch bei uns machen. Ja, wäre schön, wenn auch der Schweizer Fußball auf Frauenebene nochmal einen Sprung könnte machen, weil man hätte in den letzten Jahren einfach schon Ligen gehabt, die jetzt durch die Decke gehen. Und das ist spannend. Eben, England ist sicher so ein Thema, ja, wo jetzt auch von der Fernsehpräsenz auch nochmal richtig geboostet worden ist.
Frankreich, Deutschland, oder? Sind natürlich auch noch die Grössten.
USA
oder
sowieso USA auch, sowieso, genau, ja. Ja. Schweden, weiss nicht, ist, glaube ich, ein bisschen am Verlieren, aber auch die sind gross. Also da, wie gesagt, geht einiges. Ja.
Schönes Thema, das dass der Fabio gegeben hat, oder?
Danke, nein, das war meins.
Sorry.
Aber wir wissen nicht, was das Fabio jetzt wahrscheinlich nochmal für drei spannende Spielerinnen gehabt hätte. Aber wir haben gefunden, wir machen es ein bisschen kurz heute, weil wir nur das Zweite sind. Ich glaube, es ist die längste Sendung ever. Fast geworden.
Natürlich.
Danke vielmals allen, die zugelassen haben draussen, die durchgehabt haben. Das nächste Mal probieren wir wieder kürzer zu werden. Aber würde ich sagen, hast du noch das letzte Wort, Adi?
Nein, habt Spass beim Hören. Ich hoffe, ihr hört jetzt noch. Bleibt gesund und bis nächste Woche.
Und wenn ihr eingeschlafen seid, inzwischen schlafen gut. Ciao zusammen, schöne Woche.
Tschüss zusammen. Hat dir die Episode gefallen, so gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, dass du uns unterstützen kannst. Auf der Landingpage stammtischtrainer.ch/support haben wir alle Varianten dazu aufgelistet. Das sind einerseits unter den Podcast-Apps kannst du uns ein Abo dalassen oder auch eine Bewertung abgeben. Das sind Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer oder Amazon Music. Dann sind wir auch auf Social Media aktiv. Da sind wir auf Instagram und Twitter verfügbar. Da kannst du uns auch ein Abo, ein Like oder ein Follow dalassen. Oder du sagst sogar, die Jungs machen das so, so geil. Oder andererseits, ja, die Jungs brauchen noch ein bisschen Unterstützung. Kannst du uns sogar finanziell unterstützen? Da haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder, dass du monatlich ein Patreon-Abo abonnierst. Da haben wir auch den Link dazu auf dieser Seite. Oder, dass du uns einen einmaligen Betrag per Twint überschickst. Auch da haben wir den QR-Code auf dieser Seite. Jede Art von Unterstützung freut uns extrem, treibt uns noch einmal ein bisschen mehr an, immer jede Woche eine Episode aufzunehmen, zu recherchieren. Und wir freuen uns auf die nächste Woche und sagen jetzt schon mal Danke vielmals.